Wenn man Dinge neu bekommt, sei es technische Geräte oder andere Sachen, die man vielleicht aufbauen muss, oder die man gebrauchen möchte, Haushaltsgegenstand, dann ist oft ja bei diesen Sachen eine Anleitung dabei, damit man weiß, wie dieses Gerät funktioniert. Das ist besonders wichtig für Dinge, die man nicht kennt, die man vorher noch nicht bedient hat. Und da braucht man eine Anleitung. Ich habe euch mal was mitgebracht, was ich hier habe für meine Gitarre. Das ist ein Effektgerät. Und zwar seht ihr da viele Knöpfe, viele Rädchen, irgendwelche Fußpedale und ein großes Pedal. Relativ viele Anschlüsse hinten. Und wenn ihr das so in die Hand bekommt, hättet ihr wahrscheinlich keine Ahnung, was man damit alles machen kann oder wie man dieses Ding überhaupt bedient. Und damit das funktioniert, bis dass man das kann, gibt es ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung, 100 Seiten lang. So, das ist die deutsche. 100 Seiten lang, wie dieses Ding funktioniert, welches Rädchen man bedienen muss, damit etwas funktioniert oder auch wegbleibt und so weiter. In meinen jungen Jahren habe ich das Ding gekauft und ich habe das immer wieder neu studiert, um zu gucken, was kann ich damit eigentlich machen? Wie kann ich das überhaupt gebrauchen? Diese ganzen Funktionen, diese Möglichkeiten, die ich damit habe und die Anschlüsse, wie kann ich die benutzen und so weiter. Und alles ist in dieser Anleitung beschrieben. Ich muss da nur reinschauen. Ich muss nur gucken, die richtige Seite aufschlagen und dann sehen, ah, das muss ich machen, um diesen Effekt zu bekommen. Also, ich brauche eine Bedienungsanleitung für ein kompliziertes Gerät, das, was ich neu habe, um auch wirklich das rauszuholen zu können, was geht. Die ersten Christen standen vor einer Herausforderung. Wie verhalte ich mich eigentlich als neuer Mensch? Wie verhalte ich mich in einer schwierigen Umgebung? Menschen, die Christen nicht kennen. Wie verhalte ich mich in einer Umgebung, wo Leute mir gegenüber skeptisch sind? Denn die damaligen Menschen, die um die Christen herum gelebt haben, die haben sich gefragt, oh, was sind das denn da für Leute? Die kommen da plötzlich und nennen sich Christen. Was ist das für eine Gruppe, diese Christen? Ist es eine ethnische Gruppe? Und dann muss man sagen, nein, es ist irgendwie kein eigenes Volk. Das sind verschiedene Nationalitäten. Es ist nicht nur irgendwie ein einziges Volk. Ist es eine politische Gruppe? Nein. Sie mischen sich politisch nicht wirklich ein. Sie bringen sich nicht ein. Und dann fragen die Leute sich, ist es eine neue Religion? Und dann sagen sie grundsätzlich nicht. Es ist keine neue Religion. Hat irgendwie was mit den Juden zu tun, die es ja schon gibt. Aber irgendwie verhalten die sich anders und die grenzen sich auch leicht ab. Und dann tun sie auch noch nicht diese Dinge, die eigentlich zu den normalen Religionen der damaligen Zeit gehörten. Sie tun sie nicht. Sie haben keinen Tempel und sie gehen nicht dahin. Sie opfern nicht. Sie machen nicht dieses ganze Zeug, was zu einer Religion gehört, der damaligen Zeit. Und deswegen misstraute man Christen. Man war vorsichtig gegenüber ihnen, skeptisch. Irgendwie Christen passten nicht in diese sozialen Strukturen der damaligen Zeit. Und sie nahmen auch nicht an allem teil, was so in der Stadt oder in der Umgebung gemacht worden ist. Und nun kommt Paulus, ein Apostel, einer, der anfänglich selbst skeptisch gegenüber den Christen gewesen ist. Ja, selbst er hat sie verfolgt und töten lassen. Und er hatte nun eine Begegnung mit Jesus Christus und er bekehrte sich. Und er gibt jetzt Antwort darauf, wie soll man sich in einer schwierigen Umgebung eigentlich als neuer Mensch, als Christ verhalten? Wie soll man sich in der Gesellschaft bewegen? Für uns ist das vielleicht schwierig gerade zu fassen, weil ja, die Menschen sind groß geworden mit der Kirche oder dass es Christen gibt. Wir stehen vor einer anderen Herausforderung. Wir haben eine andere Situation. Weil Menschen letztendlich wissen, dass es Christen gibt und ja, die gibt es schon ganz lange, über 2000 Jahre. Und sie kennen die Kirche. Aber viele haben eine Abneigung gegenüber der Institution Kirche. Und sie kennen den Inhalt eigentlich gar nicht mehr, der in der Kirche vermittelt wird. Es ist nur ein abschreckendes Gebäude, ein abschreckendes System. Aber der Inhalt, den ist den meisten Menschen gar nicht klar. Und wie verhalten wir uns heute in einer Gesellschaft, in der Kirche als Institution skeptisch beäugt wird? Wie verhalten wir uns? Paulus schreibt einen Brief, und zwar an seinen Schüler Titus. Der befindet sich gerade auf Kreta. Und dort ist eine Gemeinde gegründet worden. Und Paulus gibt ihm die Aufgabe, schau, dass die sich auch richtig verhalten. Schau, dass sie sich in dieser Gesellschaft, die so schwierig ist, die ja auch manchmal ein verkehrtes Verhalten an den Tag legt, dass sie das nicht gleich tun, sondern sich anders verhalten. Und so soll Titus die christliche Gemeinde erinnern, alles, was ihr tut, das hat eine Grundlage. Und das soll Titus ihnen einschärfen. So heißt es in Titus 3, Vers 1. Und gleich in Vers 2 sagt er, ermahne sie dazu. Und in Vers 8 sagt er, trete du mit Nachdruck dafür ein, dass sie sich so verhalten sollen, dass sie das wissen, dass sie eine neue Schöpfung sind. Und ich möchte mit euch in das Kapitel 3 ein bisschen tiefer einsteigen und werde zuerst die Verse 4 bis 7 vorlesen. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Es gibt nur wenige Abschnitte des Neuen Testaments, die so knapp ausdrücken und zugleich so umfassend auch sind, was Jesus Christus in den Menschen und für den Menschen getan hat. Und ich möchte ein paar Dinge auflisten. Jesus hat erstens uns ein neues Verhältnis zu Gott ermöglicht. Vorher waren wir gegen Gott. Wir haben Gott gefürchtet, weil wir Gott als Richter gesehen haben. Einer, der nur die schlechten Taten aufzählt von uns und deswegen uns verurteilt. Aber es wird deutlich, Jesus Christus ermöglicht uns eine neue Beziehung, und zwar zum Vater, der nun mit offenen Armen dasteht. Einer, der uns annimmt. Und damit das passiert, geht etwas voraus. Und zwar Liebe und Gnade. Das neue Verhältnis zu Gott ist ein Geschenk. Und das kann man sich nicht verdienen. Man kann nicht irgendwie etwas tun und dann sagen, jetzt kannst du mich lieben, Gott. Das ist nicht etwas, was man erwerben kann. Auch nicht mit einem Ablassbrief oder so. Wenn wir einmal uns die Wörter richtig angucken, Freundlichkeit, Gnade, Güte, das ist das griechische Wort Christostes. Und das ist die ständige Bereitschaft, alles zu tun, was nötig ist. Und das ist Gott. So wird Gott beschrieben. Er ist derjenige, der alles tut. Er ist der Gnädige, der Freundliche, der alles tut, was nötig ist. Und das ist nicht nur irgendwie ein Gefühl von Gott. Nein, das ist barmherziges Handeln. Das ist großzügiges Handeln von Gott. Und diese Freundlichkeit, diese Gnade verdanken wir auch der Menschenliebe Gottes. Die Menschenliebe Gottes ist die Philanthropia. Und Menschen, die freundlich zu den Mitmenschen waren, das sind diese Philanthropia. Könige, die zu ihren Untertanen gnädig waren, sind diese Philanthropia. Großzügige Menschen, die anderen halfen, wenn sie in Not oder in Unglück gerieten, das sind Philanthropia. Menschen, die Mitleid mit anderen hatten und zum Beispiel sie aus dem Gefängnis holten. Sie haben dann Geld gesammelt und bezahlt. Das ist Philanthropia. Das ist alles Menschenliebe. Und das ist unser Gott. Er ist ein Freundlicher. Er wendet sich zu. Er ist gnädig. Und er hilft uns in unserer Not, in unserem Unglück. Und er holt uns aus unserer Gefangenschaft heraus. Also hinter all den genannten Eigenschaften steht kein menschlicher Verdienst, sondern die Freundlichkeit, diese Güte, diese Gnade, die allumfassende Liebe Gottes zu den Menschen. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja ein alter Schuh letztendlich. Das ist doch das, was ihr seit Jahrhunderten predigt. Dass man sich die Liebe Gottes nicht verdienen kann. Und viele von uns sind damit auch aufgewachsen. Hat man im Kindergottesdienst gehört? Hat man in den Jugendstunden gehört? Hat man in den Gottesdiensten gehört? Ja, man kann sich das nicht verdienen. Und irgendwie hat man das mit dem Kopf verstanden. Ja, man hat es irgendwie aufgenommen. Aber was ich immer wieder bemerke ist, wenn ich mit anderen Menschen rede, mit dem Kopf ist es verstanden worden. Aber es ist noch nicht ins Herz gerutscht. Es hat die Seele noch nicht aufgenommen. Es ist noch nicht richtig verinnerlicht. Weil Menschen haben trotzdem das Gefühl, versagt zu haben vor Gott. Und dann kommt irgendwie das Gefühl von, ich bin gescheitert. Ich bin jetzt verworfen von Gott. Ich habe etliche Gespräche mit Menschen gehabt, die gesagt haben, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott liebt mich nicht mehr. Aber man kann sich die Liebe Gottes nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk. Und er gibt sie freiwillig. Ich habe Gespräche mit verzweifelten Menschen gehabt, die gesagt haben, ich muss doch irgendwie etwas tun können. Ich muss doch irgendwas machen. Und dann sage ich nein. Die Liebe Gottes kannst du dir nicht verdienen. Dieses Geschenk von Gott bleibt ein Geschenk. Und es bleibt auch da, wenn du mal Mist baust. Ja, man kann um Verzeihung bitten. Aber es wird dir nicht weggenommen. Und du musst keine Angst haben, dass du dann verzweifelt bist und dann verworfen wirst von Gott, dass er dich irgendwie richten wird. Du brauchst dafür keine Angst zu haben. Und bei vielen ist es im Kopf und gar nicht im Herzen. Es ist nicht in der Seele verinnerlicht. Und ich ermutige dich, wenn du an dieser Stelle, an dieser Schwelle stehst und diese Herausforderung auch für dich hast, dass du das mit ins Gebet nimmst und dass du dir das auch selber im Gebet zusprichst. Ja, Gott, danke für deine Erlösung. Danke für dein Geschenk. In diesem Zusammenhang spricht Paulus auch von Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist, so dass wir eine neue Identität haben. Christ zu werden heißt nicht einfach nur ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Christ zu werden heißt, ein neues Buch zu beginnen. Das alte Buch, das hat sein Ende gefunden. Und jetzt beginnt ein neues. Jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, beginnt damit ein wirklich neues Leben. Das Alte ist abgeschlossen. Und so neu ist dieses Leben, dass es dann auch nur als Wiedergeburt bezeichnet werden kann. Es ist, als wärst du ein ganz neuer Mensch. Das bisherige Leben ist sozusagen abgetragen oder abgelaufen. Und erst wenn wir Christus für uns entdecken, findet eine Erneuerung in uns statt, bei der es sich sowohl um einen einmaligen Akt handelt, als auch einen sich täglich wiederholenden Erneuerungsprozess. Und wir schreiben nun dieses neue Lebensbuch. Kein neues Kapitel. Und das hat Wirkung auf uns. Wirkung auf unsere Vergangenheit, auf unsere Gegenwart und es hat auch Wirkung auf unsere Zukunft. Denn was beschreibt Paulus hier? Die Vergangenheit, die macht nichts mehr aus. Wir haben keine Schuld mehr. Es ist uns vergeben worden. In Titus 3, Vers 3 beschreibt Paulus auch nochmal, wie das alte Leben ausgesehen hat. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. So beschreibt Paulus das alte Leben. Und hier wird das Fortschreiten der Sünde beschrieben. Es fängt an mit Unwissenheit, man könnte sogar sagen Dummheit und Trotz, also Ungehorsam gegenüber Gott, dass man andere Wege läuft, dass man gegen Gott rebelliert, dass man nur seinen eigenen Kopf hat. Und das gipfelt in einen Zusammenbruch aller Beziehungen, die man hat. Das Hassen aufeinander. Wir mögen andere Menschen nicht und wir mögen Gott nicht. Und Paulus beschreibt in Vers 3 Menschen, die nicht errettet sind. Das heißt doch, diese Beschreibung darf eigentlich nicht auf Menschen zutreffen, die sich Christen nennen. Und dieses alte Leben, das gibt es nicht mehr. Nicht für Gott. Das ist weg. Er hat uns von dieser Schuld befreit. Er befreit uns von diesem Hass. Und das hat Auswirkungen auch auf unsere Gegenwart. Das beschränkt sich nicht nur auf unsere Vergangenheit oder Zukunft, nein, auch auf die Gegenwart. Auch nicht irgendwie nur, dass wir sagen, okay, wir glauben an irgendeinen Himmel, eine zukünftige Glückseligkeit, die wir haben. Nein, es hat Wirkung auf das Hier und Jetzt, auf mein jetziges Leben. Denn jetzt beginnen wir mit unserem neuen Buch. Und so fangen wir erstmal an, richtig zu leben. Das erste Mal richtig zu leben. Und wir müssen nun herausfinden, wie wir dieses Leben auch gestalten. Dazu gleich noch mehr. Und dann die Zukunft. Es hat Auswirkungen auf die Zukunft. Wir haben nämlich diese Hoffnung auf das ewige Leben, dass das Beste noch auf uns wartet. Wir glauben daran, dass irgendwann dieses ganze Leid, was wir heute ertragen, diese ganzen Herausforderungen, Schwierigkeiten, dass das ein Ende hat. Und dass wir, das was auch in uns ist, mit dem wir kämpfen, dass das auch ein Ende hat und dass wir die beste Version unserer selbst dann irgendwann sein werden im Himmel. Und Christsein heißt, in dem Bewusstsein nun zu leben, dass uns die Sünden der Vergangenheit vergeben sind. Dass Christus in unser Leben jetzt mit uns ist, im Hier und Jetzt. Und es heißt, auf ein künftiges, noch schöneres Leben zu hoffen. Und nun ist es so, wir haben dieses neue Leben empfangen. Und Paulus gibt uns nun eine Anleitung, eine Bedienungsanleitung mehr oder weniger, wie wir uns verhalten sollen. Und wir haben noch im Hinterkopf hoffentlich, dass die damaligen Christen auch diese Herausforderung haben. Wie leben wir eigentlich in einem schwierigen Umfeld, das uns skeptisch beobachtet? An ein Umfeld, das uns nicht kennt. An ein Umfeld, das sich fragt, was sind das für Leute, diese Christen? Und ich glaube, Paulus gibt uns auch heute Antwort darauf, wie wir leben sollen in einer Gesellschaft, in der die Institution Kirche, in der diese Strukturen einfach abgelehnt werden. Paulus gibt diese Anweisung, damit die Christen dann auch die verändernde Kraft der Liebe Gottes den anderen Menschen demonstrieren. Die neue Identität, die man dann bekommt, wird nun gelebt. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Glauben, den man hat, und seinem Handeln. Das ist gleich. Es gibt da keinen Unterschied. Und vom Heiligen Geist ermächtigt, können Christen ihre Kultur durch ihre bloße Präsenz jetzt verändern, damit Menschen offen werden für die Liebe Gottes. Nur durch uns. Und jetzt steigen wir ein in die Verse 1 und 2. Dort gibt Paulus sehr kurz, aber prägnant Anweisungen für die Gemeinde. Schärfe ihnen ein, was ich vorhin schon gesagt habe, schärfe ihnen ein, sich den staatlichen Autoritäten und den Behörden unterzuordnen. Sie sollen die Gesetze befolgen und zu jedem guten Werk bereit sein. Ermahne sie, über niemanden schlecht zu reden, nicht streitsüchtig zu sein und allen Menschen besonnen und freundlich zu begegnen. Wir halten fest, noch einmal ganz kurz, die Beobachtung, das ist die Anweisung, wie die Christen sich in der Gesellschaft verhalten sollen. Nicht nur intern in der Gemeinde, sondern auch extern, außerhalb des Gemeindegebäudes. Und als erstes sagt Paulus, haltet die Gesetze. Mitglieder einer Gemeinde, Menschen, die sich Christen nennen, Menschen, die sagen, ich bin ein Nachfolger Christi, sollen gesetzestreu sein. Einzige Ausnahme, sie stehen im Widerspruch zu der Beziehung zu Gott, zu den Pflichten, die ein Christ hat. Es soll jetzt nicht heißen, wenn Paulus sagt, halte dich an die Gesetze, heißt es nicht mehr, wir sollen keine Meinung haben. Wir sollen irgendwie einen Kadavergehorsam haben und alles blind machen. Nein, das soll es nicht heißen. Und wenn wir auch in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, die ersten Christen haben sich auch nicht an alles beteiligt, was in der damaligen Zeit und Gesellschaft gemacht worden war. Zum Beispiel auch den Kaiserkult. Sie haben den Kaiser nicht angebetet. Sie haben ihn nicht so gehuldigt, wie es gefordert gewesen ist. Nein, das haben sie nicht gemacht, weil das im Widerspruch mit ihrem Glauben stand. Aber Paulus will deutlich machen, dass die Christen ein Teil der Gesellschaft sind, ein Teil der staatlichen Organisation oder dieses Organismus ist. Und das sollen alle vor Augen haben. Das sollen sie sehen. Sie sollen sich nicht irgendwie abkapseln und in ihrer kleinen Kirchenblase bleiben, sondern sie sind Teil. Sie sind Teil des Lebens in der Gesellschaft. Und deswegen halte die Gesetze. Und das fängt bei uns heute schon im Kleinen an, indem wir einfach das beachten, was eigentlich so gängig sein sollte. Ich will nur in Ingolstadt einmal die Straßenverkehrsordnung hervorheben, denn in keinem anderen Ort ist es mir bis jetzt so begegnet, dass innerorts 70 gefahren wird. Okay? Wenn ich Heimaturlaub mache, frage ich mich immer, warum fahren die Leute hier so langsam? So. Und komme ich nach Ingolstadt, ist der Straßenfluss schneller. Halten wir uns an die Straßenverkehrsordnung? Ist es ein gültiges Gesetz? Ja. Und Paulus wird dann deutlich machen, ja. Ihr solltet eigentlich nur 50 fahren. Und ihr solltet auch nicht im Halteverbot stehen. Ihr solltet vielleicht auch nicht irgendwelche Sachen nur so ausnutzen. Haltet euch an das Gesetz. Interessanter wird das dann natürlich noch, wenn das Gesetz im Widerspruch natürlich mit dem Glauben steht, so wie die ersten Christen das erlebt hatten, mit dem Kaiserkult oder anderen Dingen. Wie macht man das? Ich will zwei Dinge hervorheben. Einmal, ein gutes Beispiel ist William Wilberforce. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Der hat im 18. und 19. Jahrhundert gelebt und der hat sich bekehrt. Einst, als John Wesley so einen Predigtdienst gehalten hat, war er da. John Wesley ist ein Erweckungsprediger der damaligen Zeit gewesen. Und ja, William hat sich dort bekehrt und er war Politiker. Und dann hat er sich das ganze Ausmaß der Politik angesehen und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und er hat sich dann eingesetzt gegen Sklaverei. Er ist als bekehrter Christ in die Politik gegangen und hat sich gegen die Sklaverei gerichtet. Man hatte viel Widerstand, ja. Aber er hatte im Parlament oder im Unterhaus hat er sich eingesetzt dafür, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und er hatte Erfolg. Ich will darauf hinweisen, dass wir, vor allem wir als Freikirchen, noch vor 100 Jahren, vor 120 Jahren, dass wir auch sehr viel Gegenwind bekommen haben, sogar von staatlichen Seiten, dass unsere Geschwister der damaligen Zeit zum Teil ins Zuchthaus mussten, weil sie öffentlich gepredigt hatten, weil sie Traktate verteilt haben, weil sie für ihren Glauben eingestanden sind und weil sie nicht Mitglied einer Landeskirche gewesen sind. Oder falls sie sich wieder taufen lassen haben, das war auch wieder so ein Verfall, dann gab es auch eine Strafe. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben unsere Geschwister damals sich mit eingesetzt, dass es Religionsfreiheit gibt in Deutschland. Sie haben das, waren Mitverfechter dieser Regel, dass es mit aufgenommen wird ins Grundgesetz. Weil wir die Erfahrung hatten, dass nur weil wir an etwas glauben, plötzlich bestraft werden. Nur weil wir anders als die Landeskirchen leben, dass wir ins Zuchthaus müssen. Und so haben sich unsere Geschwister damals eingesetzt, dass dieser Widerspruch aufgelöst wird. Und das alles gewaltlos. Und so gibt es tausende von Beispielen in der Geschichte. Und man sagen kann, ja, es haben Dinge stattgefunden, die nicht mit unserem Glauben übereinstimmen. Und trotzdem haben es Geschwister geschafft, die Kultur, die Gesellschaft so zu verändern, dass das an ihren Glaubensüberzeugungen, dass das wirksam umgesetzt wird. Das waren Halte die Gesetze. Und nun sagt Paulus, tue gute Werke. Und wir halten uns vor Augen, nicht nur in der Gemeinde, nein, auch außerhalb der Gemeinde sollen wir Gutes tun. Diese guten Werke sind nämlich auch Ausdruck dafür, dass was wir Gutes empfangen haben von Jesus Christus, sein gutes Werk. Und unsere guten Werke sind eine Antwort darauf, was er getan hat. Und so setzen sich dann Christen für das Wohl der Menschen ein. Und so helfen sie ihnen. Und sie sind gastfreundlich. Sie dienen anderen. Sie beten und setzen sich für den Frieden ein. Und so ist es nicht von ungefähr, dass es so viele diakonische Werke gibt auf der Welt, die etwas Gutes an Menschen tun wollen, die Gutes in der Gesellschaft vollbringen möchten. Und Paulus fordert die Christen auf, seid bekannt dafür, Gutes zu tun. Seid gute Teamplayer in der Gesellschaft. Seid Menschen, mit denen man gerne unterwegs ist. Sei ein Mensch, den man gerne an der Seite hat. Denn das baut Mauern ab, statt sie aufzurichten. Wenn wir uns verschließen hinter Türen, dann werden die Menschen niemals die Liebe Gottes erfahren. Also tue gute Werke. Und dann achte auf das, was du sagst. Hör auf, schlecht zu reden, lästern. Hör auf, Gerüchte zu verbreiten. Also achte auf das, was du sagst. Achte auf deine Sprache. In der damaligen Gesellschaft war es üblich, dass man Klatsch und Tratsch einfach so verbreitete. Man hat die anderen niedergemacht, damit man sich selber aufgerichtet hat. Aber Paulus fordert auf, ihr sollt im Kontrast zu der damaligen Gesellschaft stehen. Wie könnt ihr über Liebe reden, wenn ihr nicht die Menschen liebt und das auch mit eurer Sprache? Wie könnt ihr von einem neuen Leben reden, wenn es keinen Unterschied zu eurem alten Leben macht? Also wie könnt ihr andere niedermachen? Wie könnt ihr den Ruf anderer ruinieren als gläubige Christen? Wenn ihr das nämlich tut, ruiniert ihr euren eigenen Ruf. Und so sind die Menschen nicht offen. Das heißt nicht, dass man nichts mehr ansprechen darf. Natürlich gibt es schlechtes und böses Verhalten, das man benennen und darauf zeigen darf. Aber hier geht es um das Wie. Wie reden wir über andere Menschen? Und wie reden wir mit anderen Menschen? Und so geht Paulus weiter, ja, seid dabei friedfertig. Seid nicht streitsüchtig. Das Wort wörtlich heißt das griechische Wort ohne Kampf. Wir sollen nicht kämpfen, nicht aggressiv sein. Wir sollen nicht dickköpfig irgendwie unsere Dinge angehen, trotzig irgendwie was machen. Wir dürfen auch die Standpunkte anderer Menschen respektieren. Also du solltest nicht streitsüchtig sein, vielmehr anderen das gleiche Recht auf Überzeugung zu gestehen, das, was man ja auch für sich selber beansprucht, dass man eine Meinung haben darf. Und da geht es auch wieder um das Wie, wie wir miteinander reden. Und dabei sollen wir besonnen sein. In anderen Übersetzungen heißt es gütig. Und das bedeutet, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen sollen, mit der Gesellschaft, mit den Menschen, die dort sind. Wir sollen entgegenkommen sein. Und wieder wörtlich, im wörtlichen Sinne heißt es, seid nicht gesetzlich, beziehungsweise seid nicht Buchstaben fixiert oder beharrt. Und das ist genau das Gegenteil, was auf Kreta damals gelebt wurde. Da gab es Gesetze und die wurden zum eigenen Vorteil so benutzt, dass man dann halt etwas bekommen konnte oder dass der andere im Nachteil war. Und vielleicht kennen wir das auch. Wir lesen das auch in der Schrift von den Pharisäern, dass sie das Gesetz manchmal so sich hingebogen haben, dass das für ihr eigenes Vorteil war oder dass sie andere damit anklagen konnten. Und da sollen wir nicht gesetzlich sein. Nein, wir sollen entgegenkommen sein. Wir sollen gütig sein. Und dabei auch noch freundlich. Oder auch in anderen Übersetzungen sanftmütig. Und das sind Menschen, die sich immer unter Kontrolle haben. Die nicht einfach plötzlich erzürnen, aber das andere Extrem auch nicht gleichgültig gegenüber den Sachen sind oder den Menschen. Sondern es ist genau die Mitte zwischen Zorn und Gleichgültigkeit, dass man freundlich bzw. sanftmütig ist. Sanftmütige Menschen sind auch das Gegenteil von verbitterten Menschen. Menschen, die einfach nur noch alles schlecht reden. Ein sanftmütiger Mensch sieht auch noch die Hoffnung, sieht Licht am Horizont. Und das sind Dinge, die Paulus hier aufzählt, wie ein Mensch sich in der Gesellschaft verhalten soll. Und ein solches Leben hat ungeheure, revolutionäre Kraft auf unser Umfeld, auf unsere Gesellschaft. Ja, wir können mit unserem Verhalten, durch unsere neue Identität, die wir bekommen haben durch Jesus Christus, Licht sein in dieser Welt und dafür scheinen. Ja, wir können die Liebe Gottes weitergeben. Ja, Menschen sind vielleicht keine Geräte, wie ich das hier mit meinem Effektgerät gezeigt habe. Ja, aber wir bekommen ein neues Leben und viele fragen sich oft, wie gestaltet man neues Leben? Wie gestalte ich mich, mein Leben als Christ? Und ja, es braucht auch manchmal eine Anleitung, eine Idee, dieses Leben zu gestalten. Und wir müssen nur die Bibel aufschlagen. Das ist unsere Bedienungsanleitung. Das ist unser Verhalten. Da stehen Verhaltenskodexe drin. So wie wir uns in der Gesellschaft bewegen können und sollten. Und wie wir Menschen für das Evangelium offen machen können. Denn wir sind berufen dazu, dass wir auch Licht sind. Licht sind in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, wo Menschen keine Hoffnung haben. Da können wir ihnen Hoffnung geben, auch mit unserem Verhalten. Da, wo Menschen nur noch Dunkelheit sehen, da können wir ihnen Licht schenken. Da, wo Menschen keine Orientierung haben, da, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, da können wir ihnen einen Weg zeigen. Und so möge uns Gott dabei helfen. Amen.